Willkommen bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Und niemand kann sich aber selber am besten beschreiben als Mann oder Frau selbst. Frau von der Leyen, wer sind Sie?
Also ich bin nämlich der Meinung, dass ich das tatsächlich nicht selber beschreiben kann. Und deswegen lese ich jetzt den Klappentext von meinem Buch vor, den einer meiner besten Freunde geschrieben hat und der ganz gut darstellt, glaube ich, wer ich bin, dass ich nämlich Journalistin bin, die bereits früh einen selbstbewussten und oft eigensinnigen Weg beschritten hat. Als junge Frau nutzte ich jede Gelegenheit, die Welt zu erobern, ob als Redakteurin der australischen Vogue in Sydney oder als Script Girl an internationalen Filmsets. Anstatt sich in den Glitzerwelten der Modebranche und Hollywood niederzulassen, nahm sie immer wieder ungewöhnliche Ausfahrten und fand sich an überraschenden Orten und in erstaunlichen Gesellschaften wieder, ob als Seehundpflegerin im Zoo von Sydney oder als Cowgirl auf einer Ranch in Mexiko. Was das alles mit ihrer Krebserkrankung zu tun haben könnte, wird ihr erst bewusst beim Schreiben dieses Buches. Sie begreift die ungewöhnlichen Stationen ihres Lebens, zu denen plötzlich auch eine Intensivstation gehört, als logische Gesamtheit ihres Schicksals. Ihre charakteristische Art, die Welt zu erleben, erweist sich als maßgeblich für ihr Überleben, sowie die Verbundenheit zu Freunden und Weggefährten, zu denen nicht nur besondere Menschen, sondern auch besondere Hunde, Ziegen, Schafe und Hühner zählen. Und ich finde, das passt das ganz gut zusammen.
Und verspricht, warum wir Sie heute eingeladen haben. Vielen, vielen Dank auch an Ihrem engen Freund. Ohne jetzt gleich ins Detail zu gehen, würde ich gerne Sie bitten, vielleicht auch mir zu erzählen, was Frau von der Leyen als 13-Jährige gemacht hat, bevor wir dann später über Resilienz, über Perspektiven, über positives Denken und Umgang aus ganz, ganz schwierigen Situationen uns unterhalten.
Sehr gerne. Also, ja, Katharina von der Leyen, ich bin jetzt zackige 60. Ich hatte ein sogenanntes intravaskuläres B-Zell-Lymphom, das in der Niere angefangen hat und dann ins Hirn gewandert ist. Und bevor das passiert ist, war ich Journalistin, ich bin Buchautorin, ich produziere ein Biohundefutter. Ich bin wahnsinnig viel gereist mein Leben lang. Mit 13 saß ich entweder irgendwo in einer Welpenbox und habe jungen Hunden auf die Welt geholfen, oder ich saß auf meinem Pony, oder ich habe Wellensittiche eingefangen, die irgendwo ausgeflogen waren, und habe mich hauptsächlich tatsächlich mit Tieren beschäftigt. Hatte allerdings mit 8 auch schon meinen ersten 1000-Seiten-Roman mit der Hand geschrieben. Das heißt, ich hatte immer wahnsinnig viel zu tun, also auch schon mit 13.
Und Sie haben ja ganz viel schon eben erlebt. Und jetzt gehen wir ruhig mal gleich in die Thematik. Wie kam das, dass jemand sagt, da ist ein Hirntumor? Was waren die Gründe, überhaupt diese Diagnose zu haben? Was waren die Beschwerden? Und das Zweite ist, wie war genau dieser Moment, als der Arzt Ihnen sagte, da ist ein Tumor.
Tatsächlich hat mir das überhaupt niemand gesagt, sondern es war so, dass ich über einen sehr langen Zeitraum lauter verschiedene merkwürdige Symptome hatte. Also das heißt, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen gekriegt plötzlich, aber ich habe Migräne, seit ich 11 Jahre alt bin. Also gingen irgendwie alle davon aus, dass die Migräne halt irgendwie doller geworden ist. Und dann fingen meine Hände an, mir dauernd einzufrieren, also wurden ganz taub. Man hat das erst, hat es eine halbe Stunde gedauert, dann dauerte das eine Stunde, bis ich wieder was fühlen konnte, dann 2 Stunden, dann ab irgendeinem Punkt dauerte es 4 Stunden. Aber da waren viele, viele Monate dazwischen. Ich kriegte Sprachstörungen. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter, die das erste Mal bemerkt hat, im Sommer 21, war das 21? Da hat sie es zuerst gemerkt, aber weil das nicht gebündelt war, habe ich halt gedacht, ich bin überarbeitet oder ne, so, wie man das halt so denkt. Oder man wird jetzt endgültig alt oder irgend so ein Käse. Und ich bin dann doch, also zumal mit diesen wahnsinnigen Kopfschmerzen, immer öfter zu Ärzten gegangen. Also wirklich von Pontius zu Pilatus und niemand hat was gefunden. Die haben mehrere MRTs mit mir gemacht, mehrere CTs, keiner hat was gefunden. Ich habe irre Sprachstörungen gekriegt. Das heißt, ich habe so gestottert, dass ich habe nur noch nach Worten gesucht, konnte nicht mehr richtig gut reden. Dann bin ich irgendwann heulend zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich stotter die ganze Zeit. Und dann sagte der, naja, ist ja auch kein Wunder, so schnell wie Sie reden, kommt Ihr Mundwerk halt nicht mehr mit.
Wahnsinn.
Und super Arzt, das ist nicht mehr mein Hausarzt. Und dann war es so, dass ich wurde immer erschöpfter. Also es war so, dass ich plötzlich dauernd mittags schlafen musste. Das sind alles Sachen, die sind für mich nicht normal. Also ich bin eher wie so ein Duracell-Männchen. Ich rase den ganzen Tag und dann so um 10 Uhr abends macht es dann so plötzlich so Peng. Aber bis dahin bin ich immer komplett wach. Und auf einmal musste ich dauernd Pausen machen. Dann bin ich mit den Hunden spazieren gegangen und musste mich danach hinlegen. Das gibt es nicht. Das ist so, als würde man nach einer Meditation schlafen müssen. Meditation ist ja dafür da, dass man wach wird, sozusagen. Und im Laufe der Zeit, also dann wurde es, dazu kam, dass dazwischen immer wieder Wochen waren, die waren völlig okay. Also es war immer eine ganze Woche, da war gar nichts. Und weil ich jemand bin, der nicht sehr auf Symptome oder Befindlichkeiten achtet, habe ich das einfach nicht so ernst genommen. Und dann war es aber so, dass ich unglaubliche Schlafstörungen bekam. Also wirklich die Nächte auf und abgelaufen bin und nichts dagegen tun konnte. Und so wahnsinnig erschöpft war, dass ich dann tatsächlich ein ganzes Wochenende nicht mehr aus dem Bett kam. Und das ist für mich, das gibt es nicht. Also ich bin nicht jemand, der gerne Zeit verbringt im Bett, einfach so. Und daraufhin habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus und die sollen mich mal von oben bis unten zusammenhängend untersuchen. Und nicht wie vorher bin ich halt von Spezialist zu Spezialist ge gewandert. Da bin ich ins Krankenhaus gegangen, hier in der Umgebung, eine neurologische Klinik, die eigentlich sehr renommiert ist. Er war ein junger indischer Arzt, der machte eine Lumbalpunktion bei mir und hat gesagt, Sie legen sich jetzt hier ins Bett und Sie kommen hier so schnell nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht, weil ich habe zu Hause das ganze Haus voller Viecher, ich muss die erstmal irgendwie unterbringen. Da hat er gesagt, nein, Sie dürfen hier nicht mehr raus. Und dann habe ich gesagt, doch. Und bin dann hier rausmarschiert, habe es fertig gebracht, meine 9 Hunde und ich weiß nicht, 30 Hühner und 4 Ziegen und 2 Schafe verschiedenen Leuten aufs Auge zu drücken innerhalb von 3 Stunden, woran man auch mal irgendwie sieht, was der Mensch alles schafft, wenn er in Not ist. Und bin dann am nächsten Tag zurück ins Krankenhaus und ich hatte das große Glück, dass meine Cousine, die sehr lange Onkologin war, auch an der Charité, die war zufällig hier zu Besuch und die hat mich ins Krankenhaus gebracht und den Ärzten dort wohl auch gleich eingeschärft, dass man bitte auch alle Berichte an sie weiterschicken soll. Und dann haben die mich da untergebracht und nichts gefunden. Absolut nichts. Es gab keinen Grund für gar nichts. Und das Krankenhaus war grässlich. Es war wahnsinnig unangenehm. Es gab einen Entzündungsspezialisten, das war eben der Chefarzt, der irgendwie sehr stolz war auf sich und mir dann zwar auch dauernd erzählte, dass die Krankenkasse sich schon ständig beschwert, dass ich immer noch im Krankenhaus sei. Ich habe so wahnsinnige Schmerzmittel bekommen, dass man eigentlich kaum wusste, wie ich gerade ausgehen sollte. Und dann fingen die an mit Cortison, weil sie davon ausgegangen sind, erstmal, ich hätte eine Meningitis. Und Cortison hilft ja erstmal so gegen alles. Das Problem war, dass ich von diesen Cortison unfassbare Depressionen bekommen habe. Ich habe so geweint wie noch nie in meinem ganzen Leben. Das fanden die alles nicht so schlimm. Das Cortison war sehr, sehr hoch dosiert. Und meine Cousine, die ja so ein bisschen das Auge drauf hatte, sagte dann immer, sie verstünde nicht, dass ich internistisch überhaupt nicht betreut werde. Also die haben sich nicht darum gekümmert, dass ich eine riesige Milz hatte. Die haben sich eigentlich wirklich ausschließlich auf den neurologischen Bereich konzentriert und wurden dann natürlich, wie das ja auch so ist, zickig, weil meine Cousine immer wieder mal was gesagt hat. Und dann stand der Arzt eines Tages strahlend vor mir und sagte, also er hätte jetzt eine Diagnose, ich hätte Neurosarkoidose. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Das konnte er oder wollte er mir auch nicht so richtig erklären. Ich habe das dann gegoogelt. Das passte eigentlich nicht so richtig zu meinen Symptomen, aber eine Krankheit darf sich ja auch individuell entfalten. Und daraufhin sagte er, also er würde mich jetzt entlassen, hat mir Schmerzmittel, sehr hochdosisch Cortison und Magenschutz mitgegangen, gegeben. Und wir waren jetzt, das war Ende April. Und er hat gesagt, ich soll mich jetzt mal sozusagen weiter behandeln zu Hause und ich soll am 2. Juni wiederkommen und mich da nochmal vorstellen. Und dann bin ich nach Hause, ich bin direkt vom Krankenhaus ins Bett, so ungefähr. Und mir ging es furchtbar. Und nach einer Woche bin ich nochmal zu ihm in die Praxis und habe gesagt, das kann irgendwie nicht sein, das mit dieser Neurosarkoidose, das macht überhaupt keinen Sinn. Was er auch übrigens vergessen hatte, mir zu sagen, war, dass ich wahrscheinlich früher oder später an Cushing gestorben wäre, wenn ich tatsächlich Neurosarkoidose gehabt hätte. Er hatte mir nur irgendwie gesagt, dass ich halt ein Mondgesicht kriegen würde und Körperbehaarung und wahrscheinlich wahnsinnig zunehmen würde. Das hat mich zu dem Zeitpunkt sehr viel mehr beschäftigt als die Tatsache, dass ich möglicherweise sterben könnte. Und
Und jetzt vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist also eine Erkrankung, eine Entzündung, Sarkoidose oder Morbus Book. Ich bin ja auch nur Frauenarzt, aber diese Erkrankung kommt immer wieder in die Geschichte. Es ist eine Erkrankung, die eigentlich eher in der Lunge lokalisiert ist, aber auch überall woanders. Und häufig auch gar keine schweren Symptome, manchmal aber durchaus Symptome machen kann von dem Organ, wo es ist. Aber ich glaube, eine Neurosarkoidose extrem selten. Also ich habe bisher niemanden erlebt. Das mit dem Lymphom kennt man schon höher. Frau von der Leyen, jetzt ganz kurz, weil, wie gesagt, das ist ja so ein typischer Verlauf. Ich sage das mal deswegen typischer Verlauf, warum? Da gibt es eine Diagnose, sage ich immer Migräne. Und das ist bekannt und dann plötzlich hat jemand ein Symptom. Und dann wird erstmal alles geguckt, kann denn das dazugehören? Ne? Und da fehlt manchmal so die Brille, sage ich. Und das Zweite ist, etwas nicht zu finden, ist eine Sache, aber auch eine Erkrankung oder ein Symptom ernst zu nehmen, den Gegenüber ernst zu nehmen. Ja? Das mit dem Stottern und das mit dem Sprechen, das finde ich dramatisch, muss ich sagen. Was haben Sie darauf geantwortet?
Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm, dass mein Mundwerk ja geübt ist, seit ich 3 Jahre alt bin und dass es eigentlich nicht sein kann, dass es ja jetzt plötzlich mit 57 oder 58 schwächelt, mein Mundwerk. Und deswegen könnte ich ihm das leider nicht abnehmen.
Absolut. Also sehr gute Antwort. Ich bin leider nicht so optimistisch, dass jeder Mensch darauf so geantwortet hätte, weil das ist ja tatsächlich auch so eine, ich sage jetzt einfach mal, eine Respektlosigkeit, ja. Einfach so, ja. Und vor allem ist es auch medizinisch, muss ich sagen, wie Sie sagen, total sinnlos. Vor allem auch das, wenn jemand Migräne hat und wenn sich das Symptom verändert, dann hat das was. Ja, und wenn man jetzt nicht jetzt gerade bei der Erstdiagnose in den ersten Wochen eine Diagnose hat, die sich vielleicht noch findet, sage ich jetzt mal eher im Rhythmus, dann ist das extrem unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist das gar nicht so selten leider und vielleicht sogar die Regel, dass wir zwar alle ganzheitlich uns bewegen wollen, aber eben häufig eben nur die einzelnen Bausteine, die einem vielleicht zugeordnet sind, abarbeiten will. Und das mit den Krankenkassen hatte ich auch für nicht, sag ich mal, nachvollziehbar, dass eine Krankenkasse bei einer Frau, die noch liegt im Krankenhaus, anruft. Das muss eine ganz besondere Krankenkasse sein.
Ja,
Ist sehr untypisch.
hat mir ja nur der Arzt kolportiert. Und
Absolut.
ich fand es auch völlig wurscht. Das geht mich gar nichts an.
Eben.
Das ist sein Problem,
Eben.
nicht meins.
Eben. Richtig. Genau so.
Meine
Genau
Aufgabe
so.
ist es, gesund zu werden oder mich besser zu fühlen, sozusagen. Und also es war irgendwie wirklich schwierig. Und das, wie gesagt, das ist eine eigentlich sehr renommierte neurologische Klinik. Und dann war es eben so, dass meine Cousine, die eben in der Zwischenzeit wieder zurück war Berlin, die eben jetzt keine Onkologin mehr ist, in Anführungszeichen, sondern als ganzheitliche Hausärztin arbeitet, aber einfach wahnsinnig gut ist und unglaublich stringent. Die hat das Ganze ihrem Doktorvater an der Charité geschickt und der hat nur gesagt, das versteht er alles überhaupt nicht und das wäre viel zu viel Kortison, was ich da kriegen würde. Und man sollte doch mal zusehen, dass ich in eine andere Klinik komme. Und dann hat sie mich buchstäblich gezwungen, nach Großhadern, also in die LMU zu kommen, in die Universitätsklinik, weil sie sagte, ich muss jetzt in eine Klinik, in der geforscht wird. Und sie hätte mich sonst in die Charité geholt. Und mir war zu diesem Zeitpunkt wirklich alles wurscht. Ich bin also noch mal hin zu diesem Arzt, habe dem gesagt, das kann nicht sein mit der Neurosarkoidose. Dann hat er gesagt, ich soll jetzt mal die Füße stillhalten. Ich hätte ihm eh schon so wahnsinnig viel Mühe gemacht, überhaupt rauszufinden, was ich hätte. Und das passt schon mit der Neurosarkoidose und das muss ja alles auch erstmal wirken, die ganzen Medikamente. Dann habe ich gesagt, aber ich kriege diese Medikamente seit über 5 Wochen und mir geht es immer schlechter.
Eben.
Und dann hat er gesagt, ja, das macht nichts. Wie gesagt, hier ist noch eine Packung Schmerzmittel, kommen Sie am 2. Juni wieder. Und das nur nebenbei, um dem Ganzen schon mal vorzugreifen. Am 2. Juni bin ich gestorben. Also ich hätte den Termin nicht wahrnehmen können bei diesem Arzt. Und dann bin ich also nach Großhadern gekommen, die begeistert waren, dass ich mit Neurosarkoidose kommen würde, weil die so selten ist, dass die dachten, juhu. Und also sogar hinter mir her telefoniert haben, wo ich denn bleibe, und meine Cousine sagte, das hätte sie überhaupt noch nie erlebt, dass ein Krankenhaus sagt, bitte, wo bleibt denn die Patientin? Aber das bedeutete eben auch, dass die tatsächlich jeden Tag standen 8 Ärzte um mein Bett rum und haben versucht herauszufinden, was ich habe. Das heißt, die hatten Tumorborde, die haben relativ schnell ausgeschlossen, dass es diese Neurosarkoidose sein könnte, aber hatten keinen Plan, was es sein konnte und haben jede Untersuchung mit mir gemacht, die man überhaupt nur machen konnte. Also ich habe, glaube ich, physisch keinerlei Geheimnisse mehr. Es gibt nichts, was man nicht weiß und nachlesen kann. Und ich habe insgesamt, glaube ich, 18 MRTs gehabt. Das große Glück ist, dass ich ja mit Punkrock aufgewachsen bin. Deswegen habe ich keine Angst in diesen Röhren. Es gibt ja Leute, die bei der bloßen
Ganz viele.
Erwähnung irgendwie schon in Ohnmacht fallen. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich schlafe gemütlich da sofort auch ein, ehrlich gesagt,
Trotz der Lautstärke.
Ja, das ist mir völlig. Wie gesagt, also viele Punk-Konzerte, ich bin ganz andere Dezibel gewohnt.
Ja, sehen Sie.
Und dieses Krankenhaus war halt, da war ich natürlich erstmal wieder auf der Neurologie. Und das war aber schon von vornherein vollkommen anders, weil es nicht so, das andere Krankenhaus war extrem hierarchisch mit sehr angespannten Krankenschwestern und zickigen Ärzten und so weiter. Und dieses Krankenhaus, also diese Uniklinik, die wissen offensichtlich, dass die Ärzte ohne die Pfleger nicht arbeiten können und die Pfleger wissen, dass sie nichts zu tun haben ohne die Ärzte. Deswegen war das ein extrem angenehmes Klima. Die haben sich alle gegenseitig geduzt. Bei jeder Untersuchung waren alle möglichen Pfleger dabei. Die wurden unglaublich eingeordnet, angezogen. Und sie haben wirklich nichts, nichts, nichts ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat nochmal 4 Wochen gedauert, bis sie dann rausgefunden hatten, was ich habe. Es war ein ganz junger, damals, also der ist jetzt auch 34, damals war er 32, Dr. Wischmann, der eigentlich meiner Ansicht nach mit Patienten nicht so viel am Hut hatte. Das ist ein richtiger Forscher, der Typ. Der sah auch aus wie ein Nerd, war aber eben deswegen derjenige, der abends Zeit hatte. Der ging nicht in Clubs aus oder musste sich um seine vielen kleinen Kinder kümmern, sondern hat sich abends hingesetzt und hat nochmal alle Befunde durchgewurstelt. Und der hat dann irgendwann rausgefunden, dass es das ist.
Wie war die Situation, als die Diagnose Hirntumor oder eine Erkrankung, die das Gehirn erreicht hat, die eine bösartige Kraft, sage ich jetzt einfach mal, wenn es um das Wort Malignität, das ist ja genau die Übersetzung, eben darstellt. Wie war die Situation ganz genau?
Also es war so, dass ich zu diesem Zeitpunkt so unfassbar erschöpft war, weil dass ich sterbe, war irgendwie klar. Da hat auch niemand so getan, als wäre das nicht so. Und ich fand Ich selber habe ein bisschen anderes Verhältnis zum Sterben als die meisten anderen Leute. Ich wollte nur nicht sterben an etwas, was ich nicht kenne. Also ich gucke gern dem Feind ins Auge sozusagen. Und ich fand die Vorstellung, dass ich an irgendwas sterbe, blöd. Als ich dann eine Diagnose hatte, da kamen die morgens strahlend zu 8 in meinem Zimmer. Ich hatte solche wahnsinnigen Depressionen aufgrund des Kortisons, dass die mir tatsächlich dann irgendwann ein Einzelzimmer organisiert hatten, was in meinem Krankheitsplan, Krankenhausplan nicht drin ist sozusagen, haben sie aber trotzdem gemacht, wo man auch mal sagen muss, was für ein phänomenales Gesundheitssystem wir haben. Also in der Tschechei oder in England wäre mir das nicht passiert, ganz einfach, das hätte nicht geklappt. Und die standen da und sagten, also sie hätten das jetzt rausgefunden und haben mir dann auch gesagt, wer es rausgefunden hat. Und alle waren begeistert und ich habe es gar nicht mehr so richtig kapiert. Ich war nur noch so pur, na gut, endlich, weil ich war einfach wochenlang von Untersuchung zu Untersuchung. Es gab nichts, was die ausgelassen haben, von Knochenmarksbiopsien, also irrsinnig schmerzhaftes Zeug auch. Ich war völlig erschöpft. Ich habe Kilometer hinter mich gebracht in diesem riesigen Krankenhaus. Mir war eigentlich schon fast alles wurscht, sagen wir mal so. Und dann standen die da und da war so ein ganz junger Arzt dabei, der sah aus wie ein 23-jähriger Pumuckel. Und der sah, dass ich nach meinem, also die gingen dann alle raus. Ach so, und dann sagten sie, habe ich noch gesagt, ach ist ja gut, dass wir jetzt wirklich wissen, was das ist. Und dann sagte der Professor, ja, wir wissen jetzt, was sie haben, aber leider wissen wir nicht, was wir mit ihnen machen sollen. Und dann habe ich gesagt, was heißt denn das? Und er sagte, wir kennen niemand kennt diese Krankheit, es gibt nur Fallbeispiele, es gibt keine Erfahrung. Wir wissen nicht, wie wir sie jetzt behandeln sollen, außer dass wir wissen, es wird auf eine Chemotherapie hinauslaufen. Und dann ging er und ich war so erschlagen irgendwie davon, nicht? Ich meine, ich hatte jetzt wochenlang darauf gehofft und gewartet, dass ich irgendwie eine Diagnose kriege, dass ich das gar nicht mehr verarbeiten konnte. Dann weiß ich noch, griff ich so nach meinem iPad und dann drehte sich dieser ganz junge Arzt wieder um. Er hatte so eine Nickelbrille und sagte, Entschuldigung, nur weil ich sehe, dass Sie jetzt gerade nach Ihrem iPad greifen, ich muss Ihnen sagen, Lymphom ist nicht gleich Lymphom. Bitte googeln Sie das jetzt nicht. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie uns. Das fand ich irgendwie ganz rührend.
Und haben Sie aufgehört zu gucken?
Ich wollte gar nicht googeln, ich wollte ganz ehrlich gesagt, ich wollte mir ein Hörbuch anhören, weil ich konnte das alles nicht verarbeiten. Weil ich konnte ja schon lange nichts mehr sehen. Also ich hatte riesige schwarze Wolken im Blickfeld. Ich konnte nichts erkennen. Also ich konnte nicht fernsehen oder irgend sowas. Was übrigens auch so ein halber Spaß ist, 8, 10 Wochen im Krankenhaus zu sein und sie können weder lesen noch fernsehen noch Netflixen. Nichts geht. Ja. Und irgendwann fallen einem vor lauter Hörbücher einfach auch die Ohren ab. Das muss man auch mal sagen. Also es war irgendwie schwierig. Aber dann wusste ich das wenigstens. Und meine Mutter war selig. Und ich war immer noch so, dass ich mir dachte, naja gut, also das werden wir schon irgendwie jetzt hinkriegen. Und dann kamen die eben wieder, das waren dann wieder andere Ärzte, die haben das dann alles nochmal besprochen im Tumorboard, was be bedeutet, da saßen eben 32 Chefärzte und haben sich so alles erzählt, was ihnen so einfiel zu dieser komischen Krankheit, die eben in den letzten 100 Jahren 80 Leute hatten und von denen hat niemand überlebt. Also ich bin tatsächlich die einzige Person, die das überlebt hat, was ja irgendwie auch nur gerecht ist. Ich finde, wenn man so einen Scheiß schon hat, dann soll die Forschung wenigstens was davon haben oder die Menschheit. Also man muss dann wenigstens nützlich sein. So. Und dann haben sie mich, weil sie einfach gemerkt haben, dass ich das nicht mehr aushalten konnte in der Klinik, haben sie mir erlaubt, übers Wochenende nach Hause zu gehen. Ich habe es nicht sehr weit geschafft. Also ich kam nur bis zu meiner Mutter, die in München lebt. Ich kam nicht bis in mein Zuhause, was ja außerhalb ist. Und da weiß ich, lag ich das ganze Wochenende im Gästezimmer. Und ich kann mich erinnern, dass alle möglichen Leute zu Besuch kamen oder auch mit mir sprechen wollten. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich überhaupt mit irgendjemandem gesprochen habe. Und ich weiß, dass die beste Freundin meiner Mutter, die ist Palliativärztin und die kam, das weiß ich nicht mehr. Und die hat mir hinterher erzählt, dass sie mich da gesehen hat im Bett und hat gedacht, Scheiße, die schafft das nicht. Und dann hat mich mein Bruder am Ende dieses Wochenendes wieder in die Klinik gefahren Und da wurde ich dann, das erinnere ich auch noch, dass ich da aufgenommen wurde und dass das so lange gedauert hat, dass ich mich da schon hingelegt habe auf die Bänke, also auf die Wartebänke, was für mich sehr ungewöhnlich ist, weil ich bin extrem preußisch erzogen. Man sitzt verdammt noch mal gerade, bis man ein Bett zur Verfügung hat. Aber ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte gar nichts mehr. Dann haben die mich in ein Zimmer gebracht und da bin ich dann offensichtlich gestorben. Und das heißt, dass ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwann zwischendurch aufwachte in einem Raum, wo irrsinnig viele Maschinen waren und irgendjemand sagte, können Sie uns sagen, wie Sie heißen? Und das war, ich konnte das schon nicht mehr beantworten. Und danach wachte ich auf in der, auf der Intensivstation. Ich wusste das aber nicht. Mir wurde gesagt, es wäre eine Beobachtungsstation, was immer das bedeutet. Und ich habe mich eigentlich nur gefreut, dass ich wieder ein Einzelzimmer hatte. Alles andere war mir völlig egal. Und ich habe das erst rausgefunden, weil ein paar Tage später eine Schwester bei mir stand und sich den Bericht angeguckt hat. Und dann drehte sie sich zu mir um und sagte, ach, sagen Sie bloß, Sie sind gestorben. Haben Sie was Interessantes gesehen? Und ich so, ich bin was? What? Ich hatte keine Ahnung. Aber ich hatte auch nichts Interessantes gesehen, leider. Aber ja, und dann war ich da auf dieser Intensivstation.
Also was vielleicht nochmal ganz verständlich nochmal wichtig für unsere Zuhörer ist, also ein Lymphom ist ja eigentlich aus dem Blutsystem. Ne? Die Lymphe ist ja letztendlich das Parallelsystem des roten Blut, sage ich mal, Kreislauf, aber ist genauso einer der wichtigsten immunologischen Orte, wo es eben genau um die Immunabwehr geht. Und die gibt es natürlich auch im Gehirn, also überall. Die sind durch allen Schranken. Es gibt ja sogenannte Blut-Hirn-Schranke, die eben bestimmte, sage ich mal, Zellen, aber auch Gifte eben versucht von dem Gehirn freizulassen. Und das ist extrem selten, weil die meisten Lymphome sind natürlich da, wo die Lymphknoten tastbar sind, in den Leisten, in den Achseln und so weiter. Wie lange ist das her, Frau von der Leyen?
Jetzt 2 Jahre.
Großartig. Wie gesagt, ich bin ja gynäkologischer Onkologe, beschäftige mich mit ganz vielen Tumorerkrankungen. Manche Frauen haben auch Lymphome oder Leukämien. Und das mit dem Gehirn ist aber extrem selten. Und ich weiß, dass da ganz wenig Leute auch daran denken, weil es alles, was selten ist, wird auch selten diagnostiziert und vor allem, wie gesagt, dran zu bleiben. Die haben ja ein großartiges Buch geschrieben. Wie wichtig war das für Sie, das Schreiben im Sinne einer Krankheitsverarbeitung? Oder haben Sie das Buch geschrieben, um das Wissen weiterzugeben? Warum haben Sie dieses großartige Buch jetzt veröffentlicht?
Also es ist so, dass ich natürlich, ich bin ja Schreiber, ich bin Journalist, ich habe vorher schon 20 Bücher geschrieben, allerdings über vollkommen andere Sachen. Das heißt, also Schreiben ist immer schon meine Art gewesen, mich zu sortieren, sagen wir mal so. Und ich habe sogar im Krankenhaus, als ich wirklich konnte wirklich nichts mehr sehen und ich habe blind in meine ganzen Notizbücher reingeschrieben. Ich weiß nicht warum, damit der Nachwelt meine herrlichen Ergüsse nicht entgehen, sozusagen. Und dann habe ich aber festgestellt, wenn man natürlich so viel rumliegt und sich langweilt und sich nicht so wirklich gut ablenken kann, deswegen macht es ja auch Sinn, Reisen zu machen, kommen manchmal gute Sachen zustande, sozusagen. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich so eine Art. Also eine Freundin von mir sagte, ich sammle jetzt, du schreibst jetzt Kalendersprüche. Also ich habe lauter so Sachen aufgeschrieben, die aber total Sinn gemacht haben einfach. Also eben meine Einstellung zum Sterben beschrieben und oder mich daran erinnert auch, dass ich habe natürlich auch Sachen erlebt in so einem, in diesem Krankenhaus. Dagegen war ehrlich gesagt das, was ich habe, war Peanuts. Also da sind, da man wird konfrontiert mit Ausnahmezuständen. Der gesamte Krankenhausaufenthalt ist nichts anderes als ein gigantischer Ausnahmezustand. Und ich habe Sachen da erlebt, wo ich mir wirklich dachte, dagegen sind meine bisschen Kopfschmerzen ein Scherz. Da war ein Mädchen im Zimmer neben mir, die hörte man plötzlich brüllen und die schrie und schrie und schrie und die gesamte Station war also in Aufruhr, weil es natürlich auch alle Leute gestört hat und so weiter. Und die Pfleger dürfen einem ja nicht sagen, was die Leute haben. Nur, ich war ja Journalist, also ich kann so fragen, dass ich trotzdem Antworten kriege, auch wenn man mir auf gar keinen Fall antworten möchte. Und es war ein Mädchen, die war 12 und die hatte seit ihrer Geburt so schwere Schmerzzustände, dass die immer wieder ganz stark eingestellt werden musste. Die konnte nicht normal leben, die brüllte um ihr Leben und die wurde von ihrer Mutter seit ihrer Geburt ganz feinmaschig betreut. Das heißt, sich vorzustellen, dass diese Familie kein einziges, seit der Geburt dieses Kindes, keinen einzigen normalen Tag mehr hatte, weil diese Mutter das Kind nicht alleine lassen kann, die kann nicht ersetzt werden. Dagegen ist so ein kleiner Gehirntumor gar nichts. Wirklich. Da stirbt man dann halt. Aber das ist ein Leid für das gesamte Umfeld. Da wird man sehr bescheiden, ehrlich gesagt, wenn man solche Sachen mitkriegt.
Also ich finde das Schreiben großartig und bin auch ganz glücklich, dass wir das auch an der Charité vor 4 Jahren implementiert haben, weil auch das für mich so wichtig war, eben dieses Schreiben, dieses Festhalten, dieses trübe Gedankenwasser irgendwie zu ordnen, so wie Sie es gerade formuliert haben, aber auch das zu nutzen, um vielleicht selbst zu reflektieren und vielleicht aber auch Dinge eben so zu ordnen, dass man wieder in Dialog mit anderen Menschen gehen kann. Und deswegen finde ich das extrem wichtig, zumal auch für mich in dieser Situation, wo ich damals überfallen worden bin, hier in meinem Büro von zwei Schurken, das Schreiben auch genutzt habe, um wieder Selbstvertrauen zu gewinnen, weil das weiß ich, dass ich schreiben kann. Nicht immer exzellent, aber ich kann schreiben und schreiben. Und über Dinge, die man vielleicht festhalten möchte und auch Techniken einzuwenden, in denen man Routine oder auch, sage ich jetzt mal, Professionalität einbinden kann, kann helfen, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Und was Sie gerade erzählen, auch mit diesem jungen Mädchen, das inspiriert mich, Sie zu fragen, wie wichtig ist Demut? Und zwar Demut als Betroffene, aber auch Demut von denen, die vielleicht helfen sollen. Und hier ganz klar, in dem Fall auch Ärztinnen und Ärzte, aber auch das gesamte medizinische Personal. Wie wichtig ist für Sie Demut?
Also für mich persönlich ist Demut immer schon sehr, sehr wichtig gewesen. Das liegt daran, dass ich mich im Laufe meines Lebens ununterbrochen selber in Situationen gebracht habe, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich gar nicht so wahnsinnig wichtig bin. Das war auch das, was mich, glaube ich, sehr gerettet hat innerhalb dieser ganzen Krankheits- oder auch Krankenhausgeschichte. Wenn man demütig ist, ist man eben auch nicht selbstmitleidig. Und ich glaube, wenn man nicht selbstmitleidig ist, dann hat man eigentlich schon fast gewonnen. Man muss auch gar nicht selbstmitleidig sein, weil wenn man Krebs hat, tut man allen anderen so wahnsinnig leid, dass man sich selber das wirklich sparen kann. Und man kann seine Energie für andere Sachen aufwenden, sozusagen. Und Demut, ich habe die im Krankenhaus auch bei den Ärzten sehr, sehr viel feststellen können. Also wie gesagt, man merkt, man lernt sehr schnell, das ist auch, wenn man manchen Ärzten vielleicht den Vorwurf macht, dass sie an Menschen nicht so interessiert sind, die gibt's. Und das ist auch, und ganz ehrlich habe ich aber festgestellt, das macht nichts, weil die gehören zu dieser Maschine dazu. Also nicht jedes Rädchen ist das Rad, was das Auto über die Straße trägt, aber ohne diese 595 Millionen kleinen Rädchen in dem Auto nützen einem die großen Räder eben auch nichts. So. Das heißt, mir wurscht, ob Dr. Wischmann, mit dem ich später, der hat es mit mir nicht ganz leicht, weil ich halt auch so ein wehrhafter Patient bin. Ich lasse mir halt auch überhaupt nichts gefallen, will immer alles wissen und lasse mich nicht abspeisen. Man muss mir immer alles erklären und so weiter. Ich war echt anstrengend für diese Ärzte. Und auch Dr. Wischmann ging ich, glaube ich, irrsinnig auf die Nerven zwischendurch. Also ab und zu gab es da so einen Blick, wo ich dachte, okay, jetzt hält er mich gerade für eine Laborratte. Aber das macht nichts, weil der Typ war trotzdem derjenige, der auch die Medikamente ja zusammengestellt hat, etc. Es ist egal, ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Und er war vielleicht nicht wahnsinnig empathisch, aber er war extrem interessiert an meinem Fall. Und es gab genügend andere Ärzte, die waren empathisch. Also es ist zum Beispiel, nach meiner ersten Chemo hat mein damaliger Freund beschlossen, Er kann das nicht mehr aushalten und das müsste ich leider verstehen und er müsste sich jetzt sofort trennen. Und da hatte ich, das hat meine beste Freundin den Ärztinnen auf der Station erzählt, woraufhin die, glaube ich, zu fünft mit einem Karton Tavor an meinem Bett standen und den Typ verfluchten. Und das war irgendwie sehr hilfreich, so für einen Moment, weil ich irgendwie dachte, okay, also ich habe recht, der Typ ist wirklich ein Idiot. Das hilft ja, so Sisterhood sozusagen. Aber zu empathisch darf es dann eben auch nicht sein, weil es nützt mir nichts, wenn die alle in Tränen ausbrechen.
Ja, genau, das ist ja genau die Balance und das geht ja. Man kann Empathie teilen, ohne aber dabei selbst, sage ich mal, paralysiert zu werden. Und das ist genau das, was wir auch mit unseren Studierenden, aber auch mit jungen Ärzten immer wieder versuchen zu trainieren, wenn es um die Übermittlung der guten und schlechten Nachricht ist. Es geht um die Haltung, es geht um den Willen, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Es geht aber auch um zu schauen, was ich persönlich leisten kann und wie kann ich das Team einbinden und delegieren oder abgeben. Und auch das, was Sie gerade sagen, wie kriege ich für den Menschen, der eben mit der Krankheit jetzt irgendwie umgehen muss, irgendwie Raum. Und deswegen interessiert mich das jetzt mal, weil ich gerade eingeladen bin, auch einen Vortrag zu halten, über das Thema Therapieentscheidungskriterien. Ja, und wir sagen ja immer, dass die Patientin, der Patient in eine sogenannte partizipatorische Strategie eingebunden werden soll. Das bedeutet, das ist irgendwie ein Fremdwort, was sehr kompliziert auszusprechen ist. Aber es geht um die Teilhabe. Das heißt Teilhaben. Was ist Ihrer Meinung nach für Sie persönlich so wichtig gewesen, dass Sie sich mit einer Empfehlung zur Medizin für eine Behandlung auch nicht in einer Notwehr sich fühlen und ablehnen, sondern was brauchten Sie? Sie haben es angedeutet, diese Erklärung, aber vielleicht könnte das noch mal so ein bisschen kodieren oder dekodieren. Was ist für Sie persönlich so wichtig und was ist das, was Sie vielleicht auch anderen Menschen mitgeben wollen, die nicht so auch sozialisiert sind? Sie sind ja eben eine Rebellin, vermute ich jetzt mal, schon seit klein auf. Aber nicht alle sind Rebellen und nicht alle sind auch in der Lage, ihre Rebellion zu zeigen. Was ist der Code für Sie gewesen, dass Sie eben sich mit Empfehlungen oder Therapieentscheidung auch identifizieren oder sich darauf überhaupt einlassen?
Also, das finde ich eine sehr komplizierte Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht ganz genau, was Sie hören wollen, ehrlich
Ich will
gesagt.
gar nichts hören. Ich habe nur eine Frage gestellt, ohne etwas zu erwarten. Aber was war für Sie wichtig, nicht Nein zu sagen, wenn es um eine Empfehlung geht? Und was ist wichtig für Sie, um überhaupt eine Empfehlung von außen für Ihr Leben in Betracht zu ziehen und sie vielleicht zu folgen? Das spricht man ja im Medizinischen von Compliance, von Adhärenz. Was ist für Sie wichtig?
Also, ich hab die Chemo akzeptiert, weil es überhaupt gar keine andere Möglichkeit gab. Gab entweder Chemo oder Sterben. Und ich habe, als ich fertig war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass die Ärzte in der Klinik überhaupt keine Möglichkeit haben, den Patienten zu schützen oder zu beschützen. Das können die nicht. Dafür haben die keine Zeit, dafür sind sie
Schützen
alle.
vor was?
Schützen vor Angst, schützen vor auch, also die haben nicht mal Zeit, einem genügend zu erklären, was sie eigentlich mit einem machen, damit man es seinem eigenen Umfeld, also der Familie oder so, überhaupt erklären kann. Also ich weiß nicht, wie, weil das Problem ist, ich konnte ja nichts sehen, ich konnte mir keine Notizen machen, aufnehmen kann man nichts. Das heißt, wenn ich dann versucht habe, hinterher jemandem zu erklären, was jetzt mit mir gemacht wird oder so, habe ich plötzlich verstanden, dass ich nichts verstanden hatte. So, und ich würde mal sagen, ich bin eigentlich ein ziemlicher Schlaumeier, ich höre gut zu. Und das können Ärzte nicht, weil sie einfach keine Zeit haben. Und es sind so viele Sachen nicht erzählt worden, weil dadurch, dass man in einer Klinik ja auch immer von so vielen Ärzten betreut wird, immer, glaube ich, irgendeiner dachte, ach, die andere, die wird schon Tacheles geredet haben. Deswegen gab es ganz viel, was ich nicht wusste. So. Mein Code war nur, wie gesagt, ich habe das verstanden mit dieser mit dieser Chemotherapie, aber beispielsweise hinterher, als ich durch war mit der Chemo und dachte, jetzt kann ich wieder anfangen, normal irgendwie mein normales Leben zu führen, kam die ja plötzlich auf die Idee, mit mir noch eine Stammzellentherapie und eine Hochdosis-Chemo zu machen. Und da war so eine ganz junge Ärztin, die musste mir das erklären. Und das war eigentlich das erste Mal, dass mir überhaupt jemand erklärt hat, was da los war, weil ich die dann erfahren habe, dass man eigentlich hätte man diese Hochdosis-Chemo gleich machen müssen, weil diese Chemo, die ich bekommen habe, gar nicht besonders gut durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeht. Die haben sie nur deswegen gemacht, das hat mir vorher auch niemand gesagt, das habe ich aber erst ein halbes Jahr später erfahren, dass ich so schwach war, dass sie irgendwas machen mussten, weil sonst wäre ich einfach verreckt, Schluss aus die Maus. Und sie konnten keine Hochdosis-Chemo, die man hätte machen müssen, die konnten sie nicht machen, weil ich so schwach war, dass mein Körper das nicht mehr geschafft hätte. So. Das hat man mir aber erst gesagt, wie gesagt, als ich mit allem schon fertig war. Die haben nie zwischendurch gesagt, so, jetzt haben wir die letzte und dann müssen wir mal gucken. Eigentlich würden wir ja gerne noch was machen. Die haben mir das erst gesagt, als ich schon in dem Zustand war, wo ich dachte, okay, ich bin jetzt I'm fine. So. Und da habe ich mich ja auch nicht nach dem Wunsch der Ärzte gerichtet. Ich habe mich sehr lange mit dem beraten, also ich habe sehr lange mit ihm geredet, habe dann verstanden, dass Ärzte nicht dafür da sind, einen zu beraten, sondern Ärzte sind dafür da, mein Leben zu retten und nicht abzuwägen, ob es mir dann möglicherweise nicht so gut geht hinterher. Das ist nicht ihr Problem. Es geht darum, dass ich nicht sterbe. Was? Ich höre Sie.
Nein, ja, ich finde es interessant, wie Sie das formulieren. Also ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Also, weil das sind ja, sage ich mal, bunte Farben zwischen Information, Aufklärung, Beratung, aber auch dem Menschen Raum zu geben, um tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Dazu bedarf es aber natürlich eine Verantwortung. Ja. Sie sind ja jetzt erfreulicherweise in einer Nachsorge, richtig? Die Nachsorge heißt ja auch Fürsorge. Wie wichtig ist denn Selbstfürsorge in der Nachsorge und schaffen Sie es,
Ich habe
auf sich
die
zu
ganze
achten?
Zeit sehr viel Selbstfürsorge betrieben von Anfang an. Also das, weil ich glaube ich so erzogen bin. Also es war zum, also so, das klingt so idiotisch, aber es war von Anfang an für mich sehr wichtig, schöne Schlafanzüge zu haben, weil man, was man da zu sehen kriegt in der Klinik, ist ja so, dass man das Zimmer nicht mehr verlassen möchte.
Eben.
Ich habe mich einfach geweigert, irgendwie im Frotteeschlafanzug mit Hamstermuster mich den Ärzten zu präsentieren. Ich fand das unmöglich. Und das heißt, ich habe immer dafür gesorgt, dass ich schöne Schlafanzüge anhabe. Ich habe immer dafür gesorgt, dass ich also mich wirklich, dass ich irgendwie vernünftig ausgesehen habe. Und erst recht mit der Chemo. Weil natürlich nach der ersten Chemo, also die hatten immer alle gesagt, ja, wenn sie Glück haben, passiert nichts mit den Haaren. Also die erste Chemo war so ungefähr noch nicht zu Ende, da hatte ich schon büschelweise Haare im Waschbecken. Und ich habe das Glück, dass ich einen sehr schönen Kopf habe, aber es ist trotzdem scary, wenn man sich plötzlich sieht ohne Haare. Ne? Und ich hatte natürlich, das ging auch dann ganz schnell, dass ich keine Wimpern mehr hatte und so weiter. Das heißt, ich habe sehr schnell festgestellt, dass einfach viel gewonnen ist, wenn man so ein bisschen Bronzer benutzt, damit man eben nicht grün im Gesicht schimmert, sondern ein bisschen sowas ähnliches hat wie Farbe oder so. Und ich habe, als ich kaum hatte, ich keine Haare mehr, wurde ich plötzlich, ich bin eigentlich eher so eine Jeans- und T-Shirt-Tante, aber auf einmal wurde ich besessen von Kleidern, möglichst Puffärmel so ungefähr. Also gerade, dass ich nicht angefangen habe mit irgendwie Dirndl-Blusen. Aber ich musste unbedingt dieser Glatze musste ich mich entgegenstellen mit Mädchensachen sozusagen. Das heißt, ich habe sehr schnell angefangen, auch Lippenstift zu benutzen und so weiter. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich habe mich einfach ich wollte kein Opfer sein.
Ja, verstehe.
Krank, aber ich bin noch kein Opfer.
Haben Sie eine Perücke getragen?
Brauche ich nicht. Schöner Kopf ist nicht nötig. Also für mich kommt das nicht in Frage. Außerdem war das irre heiß. Und unter so einer Perücke bei 32 Grad im Schatten, na danke.
Was ich ganz schön finde, ist tatsächlich, also meine Frau ist ja Perserin vom Ursprung her, von den Genen, und die gucken auch immer auf den runden Kopf. Das war das Erste, was meine Frau zu mir sagte: Ich habe einen schönen runden Kopf. Und das ist extrem wichtig, dass man tatsächlich auch sag ich jetzt mal, den Phänotyp sieht und nicht jetzt nur noch den Inhalt, das ist jetzt keine Ausrede, weil ich meine Locken verloren habe, aufgrund des Skills wahrscheinlich. Aber ich finde es extrem wichtig, ne, sich diese Frage zu stellen. Und was ich manchmal merke, auch bei Frauen in der Nachsorge, die eine Perücke haben, da kommen schon die ganz normalen Haare schon raus. Und richtig schön, aber sie trauen sich nicht, die Perücke loszulassen. Obwohl es heiß ist.
Ja.
Obwohl es gar nicht so ist, ne? Weil eben genau diese Beziehung manchmal vielleicht eben verloren gegangen ist. Auch erstmal von innerlich sich zu positionieren und nicht immer zu Angst davor zu haben, warum irgendjemand wie guckt. Warum heißt Ihr Buch weiter?
Weil es ja genau darum ging. Das Leben geht ja weiter. Es ist nicht mein Verlag wollte, völlig absurd, die wollten, dass ich das Buch nenne, wie ich einen Gehirntumor bekam und trotzdem nicht den Humor verlor. Hä? Was soll denn das für ein Titel sein?
Es
Ich
ist
habe den Humor noch nie verloren. Dann, wenn ich meinen Humor verliere, bin ich schon tot. Da ist dann vorher geht das gar nicht. Und es heißt weiter, weil das sowieso mein Lieblingswort ist. Bei meinen Hunden heißt es nicht kommen, sondern es heißt weiter, weil ich meistens gar nicht will, dass sie zu mir kommen, sondern dass sie aus dem Garten des Nachbarn rausgehen, gefälligst. Und ich finde, weiter ist einfach ein schönes Wort. Und der Untertitel ist ja, wie mir Bette Davis das Leben gerettet hat, weil Bette Davis hat einen Satz mal gesagt, der hieß, der Schlüssel zum Leben ist es, Herausforderungen anzunehmen.
Sehr
Genau
schön.
darum ging es ja. Ich finde, so eine Krankheit, es ist völlig wurscht, was für eine Art der Krankheit das war. Es spielt keine Rolle, ob das ein seltener Krebs war oder ob es ein typischer Krebs war oder so. Es geht darum, wie man damit umgehen kann, wenn man eine schwere Krankheit hat. Das
Gut.
ist das, was ich auch in diesem Buch erklären wollte, dass das geht. Ich habe diese Krankheit behandelt, als wäre sie ein Projekt, ein sehr mühsames Projekt und es war wirklich anstrengend und ich würde es mir nicht nochmal aussuchen, aber ganz ehrlich, alles, was da passiert ist, alles, was ich da beobachten durfte, diese Hingabe der Pfleger, diese Leute, die einen da durch die Gegend schippern, weil das Krankenhaus so riesig ist, man schafft das ja zu Fuß alles überhaupt nicht. Das heißt, da sind so Leute, die fahren einen immer überall rum, und die sehen mich nie wieder. Ich meine, in Großhadern sind 1800 Patienten. Diese Leute trifft man nicht nochmal, diese Pfleger, diese Fahrpfleger. Und trotzdem hat er gesagt, wissen Sie was, da wo wir jetzt hinfahren, das wird lange dauern, nehmen Sie lieber Ihr Handy mit, sonst wird Ihnen langweilig. Ich meine, unglaublich liebevoll und entzückend ist denn das? Das ist ein Scheißjob, die kriegen wirklich wenig Geld und trotzdem denken die an sowas,
Ja,
ja? Einfach weil
wann sind wir
sie.
genau? Ja, aber das finde ich großartig. Wie gesagt, ich hatte ja heute eine Patientin, die auch die hat eben eine andere Diagnose. Da ging es um Eierstockkrebs und genau diese Diskussion war da, weil da ging es darum, ja, hätte man nicht die und die Therapie vorher machen können und so weiter. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, kann man alles diskutieren, aber es geht eher darum, das Beste aus der Nummer jetzt zu machen. Und zwar das Allerbeste.
Das
Ja.
hab ich die ganze Zeit so gemacht. Und deswegen habe ich mich rauschend unterhalten. Ich habe mit den Schwestern Stilberatung gemacht, weil die machen alle so grauenvolle Sachen mit ihren Augenbrauen. Und dann waren wahnsinnig gut aussehende Ärzte, dass ich auch immer kundgetan habe, so dass ich glaube, inzwischen gibt es jedes Mal, wenn ich eine Nachsorge habe, machen die vorher eine Ausschreibung, weil die Jungs derartig gut aussehen, weil die, glaube ich, denken, ich komme sonst nicht mehr. Und ich meine, es gibt so viele Sachen, die wirklich lustig sind im Krankenhaus. Man muss sie natürlich suchen.
Absolut.
Ja? Man muss sie suchen, das ist so. Also aber es ist so viel grotesker Kokolores passiert. Und ich habe eigentlich gedacht, irgendwann, ich schreibe meinen Artikel über Krankenhausessen. Das heißt, und aus diesem Kapitel wurde dieses ganze Buch, weil
Ja.
dieses Krankenhausessen ist so absurd, dass man sich wundert, dass die Leute nicht davon sterben, ehrlich gesagt. Es ist
Ja, so schlecht ist es nicht, dass man dran stirbt, aber absolut, was glaube ich, dem Gesamt Gesundheitssystem verloren gegangen ist. Es gibt die Definition von Gesundheit. Alle heben die Hand und sagen, ja, das ist unsere Definition, körperliches, soziales und mentales Wohlbefinden. Ne, so. Und das heißt, dass man, wenn man eine Krankheit definiert, mag ja sein, dass man sie kategorisiert, sie klassifiziert, sie eingruppiert und einordnet. Aber die Frage ist, was tue ich dafür, um die Gesundheit zu stärken? Und das sind natürlich, da geht es um die Kommunikation, da geht es aber natürlich auch um die Räumlichkeiten. Wie ist das Licht? Was für Materialien setze ich ein? Und wie kann es sein, dass ich 4,50 € für Frühstück, Mittag, Abendessen plus Getränke budgetiere und dann noch den Anspruch habe, es soll noch gesund sein und noch günstig. Also das ist nichts anderes, als wenn wir über die Kita oder über die Schule nachdenken. Aber grundsätzlich, was Sie sagen, das ist an sich ein No-Go. Und was ist denn Ihr Tipp fürs Essen im Krankenhaus? Jetzt muss jemand ins Krankenhaus. Was wäre Ihr Tipp?
Sofort alle Leute um einen rum instruieren, dass sie einem von morgens bis nachts Smoothies bringen,
Absolut.
dass sie einen, wenn man tatsächlich eine Chemo kriegt, ist sehr gut Bio-Pizza, weil tatsächlich die Stärke von dem Boden ist wahnsinnig gut für den Magen. Smoothies wahnsinnig wichtig, weil man dadurch eben auch ganz viel Feuchtigkeitsversorgung kriegt. Ich habe sehr viel Obstsalat gegessen. Den kann man ja heutzutage überall schon fertig geschnipselt kaufen. Sehr interessant war, ich bin ja jemand, ich esse eigentlich hauptsächlich Schokolade. Ich konnte überhaupt keine Schokolade mehr essen. Das ist Gott sei Dank nicht so geblieben. Aber weil das ist mein Hauptnahrungsmittel. Da hätten wir wissen müssen, dass es mit mir richtig schwer steht, als mein Bruder mir, ich glaube, 1 Kilo Elli-Seidel-Pralinen gebracht hat. Die gibt es bei uns sonst nur zu Weihnachten und ich habe sie nicht angerührt. Da hätten die wissen müssen, dass ich im Sterben liege, ist ihnen aber nicht eingefallen. Aber solche Sachen, dass man auf diese Sachen achtet, was man gerne essen möchte. Ich habe komischerweise wollte ich unbedingt Sushi haben, andauernd, was
Ja.
nicht wichtig ist für mich. Da muss man einfach reinfühlen, was man selber gerne essen möchte.
Aber warum ist das nicht, warum ist das nicht gut?
Aber da geht es irgendwas um Quecksilber oder ich weiß nicht was, oder zu viel Fisch. Da war irgendwas, hat
Glaube,
irgendjemand.
das ist falsch.
Ist
Ja, auch.
mir auch völlig egal. Aber ich habe
Entschuldigung.
von meinen Freundinnen jeden Tag, es war sehr lustig, ich habe zu einer Freundin gesagt, ich hätte so wahnsinnig gerne Eis. Es war ja auch so heiß. Aber sie hat mir 7 Liter Ben & Jerry's Eis gebracht. Ich weiß gar
Das
nicht,
ist ein
was ich
bisschen
dazu sagen
viel. Die
soll.
gesamte Schwestern und
Genau,
Pflegt.
ganz exakt. Die liebten mich aber deswegen auch.
Ja.
Aber ich hatte ja in meinem Krankenzimmer keine Gefriertruhe, darf man nicht vergessen.
Absolut.
Aber eben diese ganzen Sachen, dass man einfach gut umgeht mit sich selber,
Genau.
dass man sich, also beispielsweise auch ganz wichtig, man braucht eine andere Kosmetik. Und das muss man wissen. Weil alles, was stark parfümiert ist, das ist so ähnlich wie wenn man schwanger ist, habe ich mir sagen lassen. Man hält die ganzen Gerüche nicht mehr aus. Babyöl geht nicht, weil Babyöl ist irgendwie zu dicht für die erwachsene Haut. Ich weiß nicht, Babyöl ist auch, glaube ich, dass man den Po sauer macht und nicht so. Aber beispielsweise mit der Chemo, die Haut ist wahnsinnig empfindlich, diese Kopfhaut. Und was irre nützt, sind Gesichtsöle auf der Kopfhaut. Es gibt Leute, bei denen schuppt die Haut unheimlich.
Ja.
Alles das habe ich sozusagen nicht gemacht. Ich hatte das große Glück, als ich dann nur noch ambulant die Chemo gekriegt habe, dass ich ja bei mir zu Hause war und bei mir zu Hause das Licht sehr hoch. Ich habe sehr schnell eine sehr gute Farbe gekriegt, wo die Ärzte immer Panik hatten, dass ich mich heimlich in die Sonne lege, was ich wirklich nicht gemacht habe. Aber ich würde sogar sagen, dass wenn man Chemo kriegt, dass man zusehen soll, dass man sich irgendwo eine Ferienwohnung mietet, meinetwegen an der Nordsee, weil ich glaube, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwabing, wo ich nur zwischen meinem Bett und meinem Sofa-Shuttle schaffe ich das nicht, weil man will auch nicht raus, weil man ja immer Angst hat, dass man irgendjemanden trifft und man sieht natürlich nicht gut aus in der Zeit. Aber bei mir,
Absolut, ja.
ich war halt, ich habe jedes Ei, was ich aufgehoben habe, jedes Küken, nachdem ich mich gebückt habe, hat ja schon wieder Muskulatur aufgebaut. Ich bin sehr schnell wieder mit meinen Hunden spazieren gegangen, nicht sehr weit, also nach 30 Metern wollte ich mich dann am Wegrand schlafen legen, so ungefähr. Aber das hilft. Und zwar wirklich, Bewegung ist wahnsinnig wichtig. Da gibt es sogar Studien, die einfach sagen, wenn man, also nicht mehr als man kann, aber man ist nicht so furchtbar viel wach, während man diese Chemos kriegt. Also man hat meistens so 2 Stunden kann man zuhören und dann ist vorbei. Aber diese 2 Stunden muss man echt nutzen, weil sonst wird man irre.
Genau, da gibt es sehr viele Untersuchungen, die zeigen, auch unter der Krebsbehandlung, gerade wenn es auch um Hochdosis-Chemotherapie geht, dass jeden Tag 5 bis 15 Minuten aerobes Training, das ist Nordic Walking, das ist Laufen, das ist auf dem Stuhl auf und ab sich setzen, dass das tatsächlich auch die Nebenwirkung reduziert und nicht jetzt unbedingt jetzt sprinten muss man ja nicht, aber wie gesagt, Kraft, Ausdauer und eben tatsächlich auch der Geschmack verändert sich. Da, unabhängig davon, dass eben bis zu 20% der Frauen durch die Chemotherapie, insbesondere wenn es um Medikamente der Eibengruppe geht, nicht nur Sensibilitätsstörungen an den Fingern und Füßen, sondern auch Geschmack und vor allem auch die Riech Knospen, sage ich jetzt einfach mal, oder Zähnen, sich so verändern, dass sich das verändert. Aber man muss fragen. Und es ist ganz selten, dass ein Arzt, wenn er jetzt nicht unbedingt jetzt Neurologe ist, und das ist wahrscheinlich auch nicht flächendeckend, fragt, wie riechen Sie denn? Oder was ist Ihnen wichtig? Welcher Geschmack? Und kann Ihnen das mal zeigen, liebe Freunde? Ich habe sogar, Frau von der Leyen, sogar Riech- und Geschmackssets entwickelt, weil wenn ich zum Beispiel nicht mehr die marokkanische Minze mehr schmecken könnte oder auch den Kaffee. Ich trinke nämlich viel mehr Kaffee als grüner Tee. Das würde mir was fehlen in meiner Lebensqualität. Und das, was Sie sagen, finde ich großartig. Und das ist auch manchmal gut für die Angehörigen oder für die liebenden Menschen um einen herum, wenn man sagt, gut, mach mir eine Melone, schneid sie mir, kauf mir eine schöne. Und wir essen die und alle Essens, sage ich mal, Gebote und Verbote, sage ich jetzt mal, in der klassischen Medizin sind ohne große Evidenz, also ohne Belege. Und deswegen auch das kann ich nur unterstützen, das Essen und das, was man gerne liebt, ruhig mitzunehmen. Und es spricht nichts dagegen, auch während der Chemotherapie ein Fruchteis zu essen. Und ich darf Ihnen auch verraten, dass ich bei der Visite immer Bonbons mit mir trage. Und dann die Hand öffne und dann den Patienten anbiete, ob es ein Schokoladenbonbon oder lieber doch lieber so eine Nimm-2 zu sich zu nehmen. Weil es geht um die Achtsamkeit, aber es geht auch um den Impuls, wieder im Leben zu sein. Deswegen finde ich das wirklich großartig, dass Sie das auch festgehalten haben für sich und für andere. Und darf ich Sie noch was fragen? Sie beschäftigen sich ja ganz viel auch mit Tiere, ja. Und wenn man über das soziale Umfeld redet, meint man ja eigentlich die Partner, die Partnerin und so weiter. Aber wie wichtig waren für Sie, um auch im Leben zu stehen, Ihre Beziehung zu Ihren Tieren?
War wahnsinnig wichtig und es war auch das, was mir noch viel mehr gefehlt hat, weil tatsächlich war es so, dass im Krankenhaus, man wird ja so derartig viel angelabert, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und zwar sowohl von den Pflegern als auch von den Ärzten als auch von den anderen Patienten, dass man echt mal froh ist, wenn mal einer nichts sagt. Und ehrlich gesagt, genau das hat mir wahnsinnig gefehlt, diese Kommunikation ohne Worte. Weil so ein Hund oder so ein Huhn will von einem nichts. Es will auf dem Schoß sitzen und will nur warm und ab und zu mal Böck sagen, mehr wollen die gar nicht, die Hühner oder wer auch immer, oder die Hunde. Und das hat mir irrsinnig gefehlt, war wirklich das, weswegen ich auch so dringend wieder nach Hause wollte. Ich hatte die Hunde natürlich, während ich krank im Krankenhaus war, verteilt. Die kamen dann aber sehr schnell wieder zurück und das war unglaublich hilfreich, weil auf diese Weise ich natürlich wieder in eine bestimmte Struktur rein bin, sozusagen. Ich hatte zwar Leute, die mich versorgt haben. Ich musste nicht selber, ich durfte ja auch nicht einkaufen gehen und nichts dergleichen. Das war ja auch noch Corona, darf man auch nicht unterschätzen. Also deswegen, und mir wurde von vornherein gesagt, ich dürfte nicht in einen Supermarkt gehen und da also gar nicht. Ich durfte nicht ins Kino gehen. Ich durfte nicht, also mein Shopping-Highlight war, ab und zu in den Baumarkt zu gehen, weil die so riesig hoch sind, dass es da da kommt einem keiner zu nahe, sozusagen. Aber das war für mich unglaublich wichtig, einfach sozusagen diesen wackelnden Hunden zuzugucken, wenn ich mit denen den Berg rauf und runter gelaufen bin. Wahnsinnig weit sind wir nicht gekommen, aber das war unglaublich wichtig für mich. Und viel wichtiger noch, also meine Nachbarskinder waren relativ viel bei mir, was mich aber tatsächlich mehr angestrengt hat, zumindest am Anfang. Also ehrlich gesagt, die erste, zweite und die dritte Chemo, die gehen eigentlich noch ganz gut. Der Körper macht das noch so mit, weil er denkt, das kann nur ein Irrtum sein, was hier passiert. Und dann merkt der Körper, also es war so meine Erklärung, nach der vierten geht es an immer schlechter, ehrlich gesagt, weil der Körper kann auch dieses ganze Gift nicht mehr so ohne weiteres verstoffwechseln, dann wird es schwieriger. Aber, und deswegen, und ich hatte das große Glück, dass ich immer Leute hier hatte, immer. Hier waren ständig Freunde von mir. Und Ich habe das dann extra immer schon so gelegt, dass dann mehrere gleichzeitig da waren, weil dann konnte ich dabei sitzen und zuhören und musste mich aber nicht darum kümmern, ob die sich amüsieren oder nicht. Die haben sich gegenseitig amüsiert sozusagen und konnte einfach ohne schlechtes Gewissen ins Bett gehen, wenn es mir zu schief wurde oder so. Das heißt, also nur weil sie noch mal darüber, weil sie noch mal so sagten, wie sehr man sich um sich selber kümmern muss. Man muss sich ganz doll um sich selber kümmern. Und je besser man das macht und je besser gelaunt man dabei ist, desto leichter wird es für alle anderen, sich um einen zu kümmern. Also ich habe, als ich nach der zweiten Chemo entlassen wurde, hat eine Freundin von mir, die mich abgeholt hat, im Aufzug ein Foto von mir gemacht. Und dieses Foto, das ist, wenn ich es mir jetzt angucke, ist das eigentlich ziemlich erschreckend, ehrlich gesagt, weil ich war wahnsinnig dünn. Ich hatte über 10 Kilo abgenommen, ich hatte keinen einzigen Muskel mehr und ich hatte eine Maske auf. Also die Hose, die vorher eine gute Skinny Jeans war, war eine schlackernde Riesenhose plötzlich. Aber die Augen waren okay. Ich war immer noch extrem gut gelaunt. Und das habe ich damals gepostet, weil ich irgendwie auch meinen Kunden mal erklären musste, warum ich einfach so weg vom Fenster war. Und weil das so fröhlich war, dieses Foto, haben alle Leute Lust bekommen oder hatten alle Leute das Bedürfnis, mit mir zu sprechen, anstatt zu sagen, ach du Scheiße, der geht's schlecht, was mache ich denn jetzt, was erzähle ich der denn? Und deswegen war ich die ganze Zeit in Austausch mit allen möglichen Leuten und es haben mir Leute geschrieben, mit denen habe ich das letzte Mal geredet, da war ich 16 auf dem Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt. Da sind Leute aufgetaucht. Jeder einzelne Ex-Freund tauchte wieder auf. Da sind Leute aufgetaucht. Das war wirklich irre. Meine Nachbarn haben jeden Tag für mich in irgendwelchen Kirchen Kerzen aufgestellt und für mich gebetet und so weiter. Und ganz egal, ob man daran glaubt oder nicht, es ist ja die Energie, um die es geht.
Ja, klar.
Das ist das, was man braucht von den anderen. Und
Absolut.
deswegen kann man übrigens auch andere Leute immer zu bitten, einem Gefallen zu tun, weil die sind froh, weil sie nicht wissen, weil sie selber, denen fällt nichts ein. Die meisten Leute sind nicht wahnsinnig fantasievoll. Und deswegen sind die froh, wenn sie Anweisungen kriegen, wenn man sagt, pass mal auf, ich brauche Bio-Pizza, ich brauche das und das, ich brauche dieses und jenes und bitte kannst du mich mal in den Baumarkt fahren. Kein Mensch sagt dann, nee, tut mir leid, was willst du denn da Baumarkt?
Absolut.
Das Beste, was ich erlebt habe, war, in der Zeit kam ein Elvis-Film ins Kino und ich bin ein absoluter Freak, was Elvis betrifft. Es gibt
Ich
nichts,
auch.
was ich
Ich
gegenwärtig
auch. Ich hatte damals bei der Bravo ein Buch über Elvis gewonnen. Ich habe sonst nie was gewonnen. Ich wusste, wo er geboren ist. Wo ist er geboren?
In Tupelo.
War das nicht Toledo?
In Tupelo. Ich schwöre.
Ja, wir können gleich nachschauen. Aber wie gesagt, jedenfalls habe ich das damals gewonnen. Das weiß ich und deswegen, ich bin ein großer, großer Elvis-Fan. Und wie ging die Geschichte weiter?
Dann kam dieser Film von Baz Luhrmann ins Kino mit diesem wahnsinnig schönen Austin Butler. Und ich wollte den unbedingt sehen. Und die Ärzte haben mich angeguckt und haben gesagt, sie gehen nicht ins Kino. Und ich habe gesagt, wieso denn nicht? Und dann haben die gesagt, weil das versifft ist, weil da viel zu viele Menschen sind, da wird gegessen, es ist widerlich, da dürfen sie nicht rein. Und ich war völlig verzweifelt, weil ich wollte diesen Film so gerne sehen. Und da haben Freunde von mir für mich ein Programmkino gemietet. Und da haben wir zu dritt diesen Film angeguckt. Was übrigens nicht so wahnsinnig teuer ist. Das kann man auch machen für einen Kindergeburtstag. Das geht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, so, boah, die haben das Cineplex für mich gemietet. Das nicht. Aber allein diese Geste, und da hat mich ja niemand angeatmet. Wir saßen da ja nur zu dritt und haben diesen Film eben angeguckt. Und es war wirklich fantastisch. Und es hat mich so getragen für so lange danach, weil dass wirklich diese Welt, wenn man so krank ist, die wird sehr klein. Man hat nicht sehr, man kann nicht mehr viel machen, sozusagen. Und die Hälfte der Zeit ist es ein bisschen langweilig. Also wie gesagt, ich habe mir als großes Erlebnis, habe ich mir einmal der Woche neue Hühner gekauft, weil das war diesen Bauern völlig wurscht, ob da einer mit oder ohne Haare hinkommt, sozusagen. Das interessiert die nicht.
Absolut.
Was?
Ja, absolut beeindruckend.
Ich hatte dann was, dem ich wieder zugucken konnte und so weiter. Und das findet man. Man findet diese kleinen Inseln, die für einen wirklich gut sind.
Also Es ist tatsächlich in Tupelo geboren, so wie Sie es gesagt haben, unabhängig davon, dass er zwei Konzerte in Toledo 1956 durchgeführt hat. Und um nochmal auf die Tiere zurückzukommen, ich glaube, dass es auch was Großartiges ist und dass man auch als Mensch von diesen Tieren lernen kann, weil Tiere nehmen ja keine Rücksicht und denen ist das eben scheißegal, ob man Haarausfall hat oder nicht Haarausfall hat.
Aber Rücksicht nehmen sie schon.
Ja, aber ich meine jetzt Rücksicht, indem sie trotzdem sie lieben.
Klar, also die
Ich habe ein
sagen.
Commitment und ich glaube, das ist das, was auch wichtig ist, dass man in seinem Umfeld, und das ist auch vielleicht nochmal so ein Tipp, wie Sie gerade auch mit den Angehörigen das diskutiert haben, was man denen eben durchaus in die Hand geben kann und auch eine Möglichkeit geben kann, ihre Unsicherheit zu bewältigen, dass man eben, egal wie der Mensch ist, gerade in so einer Situation, ihn erstmal loyal und vor allem auch einfach mal ausspricht, ich liebe dich, egal was gerade passiert und eben nicht wegrennt und nicht eben ignoriert oder in irgendwelche Themen überspringt. Frau von der Leyen, man kann mit Ihnen ganz, ganz viel erzählen und zwar nicht nur, weil Sie eben wirklich versiert sind im Sprechen und im Schreiben, sondern eben, weil Sie extrem viel erfahren sind und vor allem auch sich die Achtsamkeit erhalten haben mit dem Schuss des Humors und deswegen das vielleicht mal so als Basis nehmen, wenn Sie eine Henkersmahlzeit hätten, was ich Ihnen niemals wünsche. Und Sie hatten ja anscheinend schon einige und finde das großartig, dass Sie das wirklich überstanden haben und wünsche Ihnen auch da von Herzen alle weitere Kraft und das Positive. Aber wenn Sie eine Henkersmahlzeit hätten, wer würde die kochen und wie würde das Gericht denn aussehen?
Also ich hoffe, es würden mehrere meiner besten Freunde das kochen. Also ich wusste jetzt im Moment vier Jungs, von denen ich das einfordern würde. Die kochen komischerweise besser als die meisten meiner Freundinnen. Aber ich möchte nicht, also und das wäre, es wäre ein Fest. Es wäre, ich hätte gerne alle meine liebsten Menschen um mich herum und das sind leider viele, so ungefähr 70. Und ich glaube, es gäbe von allem etwas. Es gäbe sicher Snickers Tiramisu und es gäbe köstlichen Fisch oder vielleicht so einen richtigen warmen Salade Niçoise. Es wäre sicher alles sehr frisch. Und was war noch, wer das zubereiten würde, sozusagen? Ich glaube, alle zusammen müssten basteln, weil dann macht es am meisten Spaß, weil es nützt ja nichts, wenn da einer steht und irgendwie so vor sich hinschlägt, den Eischnee, das ist ja doof. Und
Das spricht auch für Ihre besondere Persönlichkeit. Ich stelle die Frage ja relativ häufig. Es hat noch nie jemand es zum Fest gemacht, ja. Also es spricht ganz viel. Unabhängig davon, wie gesagt, finde ich das extrem wichtig, ne? Weil Essen hat eben was auch mit Achtsamkeit zu tun, aber auch mit wem man isst. Und auch das ist manchmal viel wichtiger, als da irgendwie auf die Kalorien zu schauen oder was alles
Krebs
sein
hat
muss, ja.
auch wahnsinnig viele Kalorien. Das ist ja sozusagen der eine Moment in seinem Leben, wo man sich mal so richtig vollstopfen kann, weil der Körper braucht im Kampf gegen diese bekloppte Krankheit so viel Energie, dass man machen kann, was man will, ehrlich gesagt. Das ist ja was Tolle. Also, was übrigens sehr komisch war, meine Chemo hatte die Farbe von Aperol. Das ist diese R-Chop, die ist richtig quietschorange. Und lustigerweise, als ich durch war mit der Chemo, hatte ich so Lust auf Aperol. Ich trinke normalerweise überhaupt gar keinen Alkohol. Aber aus irgendwelchen Gründen war ich komplett konditioniert auf diese Farbe.
Also wie gesagt, ich denke, das war ein großartiges Gespräch. Ich denke tatsächlich, dass das wertvoll ist als Mensch, um zu schauen, wie man mit Krisen umgehen kann, aber auch als Patientin oder als Angehöriger auch Mut zu fassen, auch Dinge zu hinterfragen und auch vielleicht mal innezuhalten und auch vielleicht manchmal das medizinische Umfeld zum Warten und zum Erklären zumindest zu drängen, ohne
Geht auch.
eben, ja, eben, und ohne die Haltung und auch diesen Respekt zu verlieren und auch als Arzt das auszuhalten, wenn jemand unbequem ist, weil ich mir persönlich sind die unbequemen Patienten viel lieber, weil sie eben Teil der Verantwortung übernehmen und auch Teil natürlich der Entscheidung ist, weil es gibt keine bessere Entscheidung, als wenn man mit der Patientin, dem Patient gemeinsam das Gefühl hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, selbst dann, wenn sie nicht erfolgreich ist. Und deswegen denke ich, war das ein extrem wertvolles Gespräch. Ich kann alle auch nur motivieren, das Buch zu nehmen. Und es hat auch Luft. Das heißt, es erklärt nicht von oben herab, sondern es erzählt eine Geschichte, die Erfahrung, sodass man auch seine eigene einbauen kann. Und danke Ihnen sehr, dass Sie heute für uns die Zeit eben mit dieser Erfahrung geteilt haben. Danke.